Ich möchte heute über das Thema, vielleicht können wir die PowerPoint jetzt ranschmeißen, Gerüste zum geistlichen Kampf. Seit nun fast 8 Monaten beschäftigen wir uns mit dem Epheserbrief. Und ich muss sagen, der Brief hat mich jetzt fast ein Jahr sehr intensiv begleitet. Wie wenige Briefe. Und es ist ein Vorrecht, ich merke es immer wieder, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und ich habe am Anfang des Jahres mit meinem Bruder ein Gespräch gehabt. Mein Bruder ist ja auch Pastor und er sagt, weißt du, wenn du damit anfängst, der wird dich verändern, der wird etwas mit dir machen. Und es war so, als wir uns als Gemeinde auf die Reise begaben und auch ich für mich im Studium mit dem Epheserbrief und auch in persönlichen Zeit, habe ich immer mehr gemerkt und entdeckt, was Gott eigentlich für uns als Christen, für jeden Einzelnen geplant hat. Aber wisst ihr, was das Erschreckende ist? Das Erschreckende ist, dass ich sowohl in meinem Leben als auch im Leben anderer manchmal so wenig sehe. Und das gilt auch in meine Richtung. Aber ich habe erlebt und auch einige andere, wie Dinge klarer wurden, wie Gott durch diese Monate hindurch immer wieder gesprochen hat. Und ich möchte einen kleinen Rückblick einfach mal geben, was uns so beschäftigt hat in den vergangenen Monaten. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir vollkommen gesegnet sind. Wir sprachen, dass wir von innen heraus verändert werden, dass Gott vorbereitete Werke für uns hat, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen Gläubigen, dass Gott einen Plan hat für jeden Einzelnen, der ihn liebt und dass wir Gottes Liebe in allen Dimensionen erfassen können. Wir haben über Einheit gesprochen, ganz intensiv. Wir sprachen über den fünffältigen Dienst. Wir hörten auch über den neuen Menschen, was das bedeutet. Ich sprach auch darüber, dieser neue Lebensstil, wenn wir Jesus nachfolgen. Meine Frau hat über das Thema Ehe gepredigt, ich dann über das Thema Familie und letzte Woche sprach ich über das Thema Arbeiten und diesen Sonntag spreche ich über das Thema die Waffenrüstung Gottes. Und es ist gewaltig, oder? Was alles im Wort Gottes zu finden ist und zu entdecken ist. Und mir geht es so, nach diesen 8 Monaten, wenn ich den Brief lese, dann merke ich, boah, darüber hast du gar nicht gepredigt, darüber hast du gar nicht gepredigt, das hättest du noch sagen können und hier und das und jenes. Das ist so gewaltig, das Wort Gottes ist so ein Schatz. Und ich hoffe, dass wir spüren und erleben, wie wichtig es ist, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Und wir werden heute darauf auch zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal beten und dann lese ich den Bibeltext, um den es heute geht. Hey, wir sind hier nicht, weil wir in irgendeinen Verein gehen, irgendein Programm abspulen. Wir sind hier, weil wir dich lieben, Herr. Und ich hoffe, dass es so ist. Herr, ich bitte dich, zeig uns immer mehr die Schönheit der Beziehung mit dir. Zeig uns immer mehr, was es heißt, dich leidenschaftlich zu lieben. Das ganze Leben dir hinzugeben und keine Kompromisse zu machen. Wir sind manchmal voll von Kompromissen, Herr, und ich bitte dich, Herr, offenbare du uns heute Morgen, dass wir vor einem allmächtigen Gott sind, dass wir hier nicht einfach nur irgendwelchen Worten zuhören, sondern dass wir, und ich hoffe, deine Worte sind. Das, was du zu uns reden möchtest. dass jeder das für sich prüft und das Gute behält und das Schlechte rausschmeißt aus dem Leben. Herr, wie oft leben wir unser Leben, wie oft gehen wir in den Tag hinein und wir tun alles Mögliche, aber wir verlieren uns manchmal in den Dingen. Ich bitte dich, Herr, zeig uns neu auf, was es heißt, mit dir zu leben, an dir dran zu sein, dich zu verehren mit allem, was wir tun. Komm, Heiliger Geist, segne jetzt dein Wort und bring uns tiefer in dein Herz. Amen. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb ergreift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig. Und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Unsere Kultur sieht so aus, dass die meisten Menschen, die in unserer Kultur leben, in der westlichen Kultur, den ganzen Bereich des Übernatürlichen völlig ausblenden. Also wenn du mit Leuten sprichst und du sprichst über Teufel, über Dämonen, über Engel oder was weiß ich, die schauen dich an und die zeigen dir einen Vogel. Wenn du darüber sprichst, dass Menschen geheilt werden auf übernatürliche Weise, dann gucken die Leute dich an und sagen, das kann gar nicht sein, das funktioniert nicht und. Jemand sagte, westliches, diesseitiges Denken heißt, innerhalb eines Bezugssystems zu denken, das von den Grenzen unseres irdischen Lebens eingefasst ist. Und das bedeutet, unsere Überlegungen bleiben in diesseitigen Maßstäben verwurzelt. Ein Mensch, der säkular denkt, geht davon aus, dass wir in einem Universum leben, das göttliche Eingreifen gegenüber verschlossen ist, und dass in diesem Universum die Wahrheit durch empirische Mittel und rationales Denken erkannt wird. Übersetzt heißt es, im Grunde genommen ist nur das real, was ich sehe, was ich wissenschaftlich nachweisen kann, was ich anfassen kann, was ich überprüfen kann, was ich mit meinem Verstand, mit meinem logischen Verstand erklären kann, nur das existiert wirklich, nur das ist real. Nun, das ist das westliche Denken. Das ist das Denken in der Welt, in der wir leben, in der Welt, in der die uns prägt. Wir, Deutschland. Wenn man jetzt aber in andere Kulturen geht, zum Beispiel Asien, Afrika, Indien, dann werden wir ein völlig anderes Weltbild wiederfinden. Wenn die Rationalisten, die Leute, die alles nur auf der Verstandesebene erklären, dorthin gehen und versuchen, alles verstandesmäßig zu erklären, dann sind diejenigen in Asien, Indien, Afrika, die gucken die dann an und wissen gar nicht, wovon die sprechen. Die sagen nämlich, stopp mal ganz kurz, du sagst, man kann alles nur wissenschaftlich erklären und es gibt nicht das Übernatürliche, aber ich war jetzt, gestern war ich bei irgendwelchen Beschwörern und da habe ich irgendwelche Dämonen und Geister gesehen. Wie kann das sein? Ja, was ist denn jetzt real? Und wir merken, hier gibt's einen Kulturkampf, Kulturclash. Es gibt die eine Kultur und in der leben wir, da sind die Menschen geprägt, dieses ganze Übernatürliche, das gibt's eigentlich gar nicht. Und entsprechend sind die Leute auch zu, wenn du ihnen von Dingen erzählst, die man jetzt nicht so rational erklären kann. Die Leute, die verstehen das nicht. Nicht, dass sie das nicht wollen, die können das nicht, die sind so geprägt. Alles nur wissenschaftlich zu erklären. C.S. Lewis, vielleicht kennt ihr ihn, schreibt in einem Buch Dienstanweisung an den Unterteufel. Vielleicht hat es jemand schon mal gelesen. Und er schreibt Folgendes. C.S. Lewis, ein ganz bekannter Theologe, Schriftsteller, Narnia, die tolle Filme wurden aus den Büchern gedreht. Und er schreibt Folgendes. Es gibt zwei Irrtümer über den Teufel, über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Sie begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Beide Extreme sind völlig daneben. Die einen glauben nicht daran und die einen beschäftigen sich damit und erleben auch wirklich Dinge. Nun, was sagt die Bibel zu dem ganzen Thema? Wenn wir über das Thema geistlicher Kampf sprechen, dann müssen wir auch wissen, was die Bibel überhaupt sagt zum Thema Teufel, zum Bösen und so weiter. Und wenn wir die Bibel von ganz Anfang mal schon mal gelesen haben, dort steht in 1. Mose 3, Vers 1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Wenn wir das lesen, dann kann man das leicht überlesen, weil das ist nicht das, was Gott gesagt hat. Was hat Gott gesagt? Ihr dürft von allem essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis. Und die Schlange verdreht das und sagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nein, das hat er nicht. Nun, hier wird uns etwas deutlich vom Teufel, vom Bösen. Und in Offenbarung 12, Vers 9 steht, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, also wieder die Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Nun, es gibt wenige Sonntage und Gottesdienste und Predigten, wo ich über die Macht und das Wesen des Teufels predige. Weil ich, und man sollte ihm eigentlich gar keinen Raum so geben. Aber die Bibel selber schweigt nicht über ihn. Und deswegen müssen wir auch erkennen, wie ist er, wie tickt er, was ist seine Strategie, um auch, wenn es um das Thema geistlicher Kampf geht, bereit zu sein. Und das Wesen des Teufels ist, dass der Teufel, wir sehen es in Matthäus 4, Vers 4, eine Persönlichkeit ist. Der Teufel begegnet Jesus in der Wüste als Person und versucht ihn. Matthäus 4 nachzulesen. Es wird über ihn auch gesagt, dass er der Fürst dieser Welt ist. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Und es heißt auch, dass er sich als Engel des Lichts verwandeln kann. Er kann sich verstellen so, dass du denkst, das ist irgendwie irgendwas von Gott. Aber dahinter steckt eine ganz miese Masche. Ich nenne mal einfach mal dieses Beispiel, habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Es gibt Leute, die sind verheiratet und plötzlich kommen sie auf den Trichter. Gott hat ihnen gesagt, sie sollen eine andere Person heiraten. Na, war das jetzt Gott oder wer war das? Auf gar keinen Fall war das Gott. Da hat sich der Teufel als Engel des Lichts verkleidet. Ist jetzt natürlich nicht so, dass die Leute haben nie erzählt, dass sie den Teufel jetzt oder irgendeine Erscheinung gesehen haben, aber irgendwas ist in ihrem Denken auf einmal schräg. Und dann trennen sie sich und heiraten irgendjemand anderen und dann verkaufen sie das als den Willen Gottes. Nun, in Johannes 8, Vers 44 heißt, ihr stammt vom Teufel, das sagt Jesus zu den Pharisäern. Der ist euer Vater und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist ein Lügner. Die Mächte der Finsternis lügen. Und was man auch über ihn wissen muss, er hasst Gott. Er hasst Gott abgrundtief. Warum? Er wollte sich zu Gott machen. Er wollte Gott vom Thron stürzen. Das können wir nachlesen. Und er hat es nicht geschafft. Weil Gott kann man nicht vom Thron stürzen. Gott hat ihn dann aus dem Himmel stürzen lassen. Und was man dann wissen muss, er hasst Gott so sehr und er hasst den Menschen. Der Teufel hasst den Menschen. Warum? Warum hasst der Teufel so den Menschen? Einmal das. Es gibt noch einen anderen Grund. Weil wir Menschen das Ebenbild Gottes sind. Zum Ebenbild Gottes erschaffen sind. Gott hat uns als seine Ebenbilder geschaffen. Und deswegen hasst er uns. Von Anfang an. Er kommt daher als Schlange und erzählt Adam und Eva, Mensch, ihr könnt so sein wie Gott. Und sein Plan dahinter war eigentlich, Mensch, die erleben mal so richtige Zerstörung. Was ist denn passiert? Sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Da, wo das ewige Leben mit in der Gemeinschaft mit Gott vorher im Paradies möglich war, kam der Tod über die beiden und sie mussten sterben. Ich habe manchmal, es ist interessant, wenn man so über die Dinge spricht, Schöpfung und so weiter, dann gibt es so Menschen, die sagen, Mensch, du erzählst Märchen. Ja, das kann man doch alles nicht beweisen. Und dann sage ich, okay, dann beweis mir mal die Evolution. Beweis es. Ich will klare Beweise. Es gibt keine. Alles nur Theorie. Es gibt keine Beweise. Und das sagen dir die intellektuellsten Leute. Also, was wir sehen in der Bibel, die Menschen, die Leute auch im Neuen Testament, die hatten kein Problem damit, diese Dinge zu glauben. Und jetzt sagen manche Leute, ja gut, das war damals. Früher, das war, die Leute waren irgendwie alle, ja, noch nicht gar nicht so weit gebildet und so. Gut, wenn die Theorie, denn wenn dein Verständnis, wenn das Verständnis von den Menschen ist, je weiter entwickelter eine Kultur ist, desto besser ist sie, desto mehr könnte sie sehen, dann muss man mir die ganzen Kriege und die ganzen Auseinandersetzungen auf der Welt erklären. Der Mensch müsste ja theoretisch immer besser werden. Also wir haben hier ein paar gedankliche Probleme. Nicht für uns. Weil ich sehe es klar aus dem Wort. Jetzt gibt's folgende Situation. Du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, ich muss Ihnen etwas sagen, Sie haben Krebs. Oder dein Freund, dein Partner, deine Frau, dein Ehemann sagt, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, die Beziehung ist vorbei. Oder der Chef sagt, sie sind gefeuert. Und du weißt nicht warum. Und so gibt es unterschiedlichste Situationen in unserem Leben. Plötzlich kommen Dinge rein und es kann sein, dass in den Situationen eine Frage von ganz tief unten so immer lauter wird und hochkommt. Gott, warum? Warum? Wo bist du? Gott, wo bist du? Gott, was ist gerade los? Mache ich was falsch? Habe ich was verpasst? Gott, ich dachte, du sorgst für mich. Gott, ich dachte, du bist immer bei mir. Warum muss ich jetzt da durchgehen? Gott, ich dachte, du kümmerst dich um mich. Und ich erlebe jetzt hier so einen Schrott. Gott, Gott, ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, du liebst mich. Und wenn du mich liebst, Gott, hey, dann dachte ich, dass es mir immer gut geht. Gott, wo bist du? Und Gott steht daneben und sagt, du bist in meinen Händen. Du bist in meinen Händen. Aber wir blicken es oft nicht. Ich möchte ein bisschen über den geistlichen Kampf sprechen. Watchmeni, vielleicht kennen ihn der ein oder anderen, die gerne lesen. Übrigens, ich habe früher ungern gelesen. Auch das ist ein Wunder, was Gott da getan hat. Ich habe früher für ein Buch ein halbes Jahr oder ein Jahr gebraucht, ja. Heute lese ich 4, 5 Bücher parallel. Aber wie gesagt, aber nicht alle zu Ende, also. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre sonst Überflieger, hier bin ich gar nicht. Ganz normaler Jürgen. Watchmeni hat einmal gesagt, hat sehr viele Bücher geschrieben, hat sehr geprägt auch, gerade über das Thema Heiliger Geist, Heiligung, Nachfolge Jesu. Und er hat gesagt, der Empfang des Heiligen Geistes ist der Beginn des geistlichen Kampfes. Wenn ein Gläubiger sein Leben ganz der Führung Jesu anvertraut und mit Gott in Berührung gekommen ist, wird auch sein eigener Geist frei. Er begreift nun die Wirklichkeit der Dinge und Wesen im geistlichen Bereich. Mit diesem Wissen wird er mit Satans Wirklichkeit konfrontiert. Nur die geistlichen Christen erkennen die Wirklichkeit des geistlichen Feindes und bereiten sich zum Kampf. Dieser Kampf wird nicht mit Fleisch und Blut bestritten, denn weil es sich um einen geistlichen Kampf handelt, muss er auch mit geistlichen Waffen gekämpft werden. Es ist ein Kampf zwischen dem Geist des Menschen und dem Geist des Feindes. Ein Kampf Geist gegen Geist. Es ist ein Kampf Geist gegen Geist. Und ich möchte ein bisschen über die Taktik des Feindes sprechen. Ihr Lieben, der Satan greift uns nicht dann an, wenn wir stark sind. Er greift dich nicht an, wenn du stark bist. Er wartet auf Momente, in denen wir uns schwach fühlen. In denen wir nicht mehr können. Wo wir stolpern. Wenn wir stolpern, ist er da. Hey, warum schon wieder? Hey, du bist ja so, ja, kannst nicht, ne? Dann kommt Negatives und was weiß ich. Wenn wir hungrig sind, wenn wir verärgert sind, wenn wir einsam sind oder müde sind, dann ist er zur Stelle. Warum, woher weiß ich das? Wir sehen das im Wort Gottes. Als Jesus hungrig in der Wüste war, wer kommt da? Der Satan. Satan erscheint. Und dann beachten wir, mit welcher Waffe Jesus hier vorgeht, um Satan abzuwehren. Was sagt Jesus? Den habe ich hier noch gar nicht hier. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er ist permanent auf der Suche. Er ist permanent dabei, uns, dich zu Fall zu bringen. Er ist permanent dabei, dich zum Zweifel zu bringen. Er ist die ganze Zeit dabei, dich runterzuziehen, irgendwo zu Fall zu bringen. Und das Heftige ist, wir sehen das in unserer Zeit, immer mehr Menschen gehen diesem Spiel auf dem Leim. Immer mehr Menschen entfernen sich von Gemeinschaft, von Gemeinde, von Gott, geben den Glauben auf, sagen, ach, das bringt nicht. Ja, das hat schon immer gegeben. Aber wir wissen, laut der Bibel, zur Endzeit, am Ende der Zeit, wird es noch schlimmer werden. Und Jesus, als er angegriffen wurde oder versucht wurde vom Feind, sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Der Teufel sagt doch, mach doch die Steine zu Brot. Du kannst es doch. Und Jesus sagt, nicht vom Brot allein, sondern Gottes Wort ist, worum es hier geht. In Epheser 4, Vers 27 wird uns aufgezeigt, dass Zorn und Ärger eine weitere Möglichkeit ist, dem Teufel Raum zu geben. Wir lesen, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Zorn und Ärger schafft einen Raum, wo der Teufel in unserem Leben sich festsetzen kann. Und nachdem Jesus so lange Zeit in der Wüste allein war, da können wir uns vorstellen, dass er auch einsam war. Also wenn man 40 Tage irgendwo allein ist, dann kann schon einsam werden. Und der Teufel sagt zu Jesus, er soll sich vom Tempel stürzen. Hey, dann werden schon die Engel kommen und ihn auffangen. Hey, dann bist du nicht mehr allein. Wir sehen das auch bei bei Elia. Elia, 450 Baalspriester alleine umgebracht. Ich will jetzt nicht in diese Szene rein, das ist schon heftig, ja? Also das ist Wahnsinn. Aber er wurde müde dadurch, flieht wovon? Vor Isabel, die ihn mit dem Tod bedroht, die sagt, ich bring dich um. Wie kann das sein, dass ein Mann, der vorher 450 Männer niedergestreckt hat, plötzlich von einer einzigen Frau so eine Panik hat? Ich weiß es nicht. Wann immer wir uns hungrig, zornig, einsam und müde fühlen, müssen wir innehalten und stillhalten, still werden. Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Was immer du durchmachst, was immer gerade ist, wenn eine Krise in dein Leben kommt, dann sagt die Bibel, sei still und erkenn, ich bin Gott. Sei still. Vertrau mir. Watchman Nee wieder sagt, Satan wird sehr oft die Gläubigen entweder emotional erschüttern, den Dienst, den sie für Gott tun, blockieren oder ihre Umgebung durcheinander bringen. Er wird uns emotional erschüttern, er wird unseren Dienst blockieren und er wird unsere Umgebung durcheinander bringen. Haben wir das schon mal erlebt? Das sind diese drei Bereiche in der Regel. Emotional, das, was wir tun für Gott, ist das überhaupt richtig? Hat es überhaupt noch Sinn? Lohnt es sich überhaupt? Mich sieht ja keiner. Mich nimmt man nicht mehr wahr. Oder die Umgebung, in der wir uns befinden, fängt plötzlich an, durcheinander zu werden. Ihr Lieben, geistlicher Kampf meint eine kontinuierliche Standhaftigkeit zu haben. Warum sage ich das? Wir lesen in Vers 11, wo es heißt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Hier ist das Wort bestehen. Da ist das Wort stehen. In Vers 13 heißt es, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und in Vers 14 heißt es, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Jetzt sagen einige, okay, vielleicht haben die einige so verstanden, geistliche Kampfführung heißt jetzt Angriff. Irgendetwas, irgendwie, irgendein Teufel, Dämon oder was weiß ich, böse Mächte müssen angreifen. Nein. Geistlicher Kampf heißt widerstehen, stehen, standhaft zu bleiben. Und wir werden es anhand der Waffen sehen, dass es genau dafür da ist, dass wir stehen bleiben können. Ich bin jetzt 33. Seit 33 Jahren bin ich mit Gott unterwegs. Seitdem ich denken kann. Ich habe schon mit 2 Jahren gepredigt. Nein, Quatsch. Aber ich habe schon immer geglaubt, natürlich, erst mit 4, 5 fängst du ja an, so ein bisschen, es ist interessant, Jemir ist 4 Jahre und er betet so wie sonst was, ja, er erzählt von Gott und neulich hatten wir eine Situation, wir waren ja im Urlaub und ich habe ihm sein Laufrad mitgenommen und das kannst du umfunktionieren zu einem richtigen Fahrrad. Und ich habe alles mitgenommen und er ist bisher nur Laufrad gefahren. Ich habe gesagt, im Urlaub bringe ich ihm das Fahrradfahren bei. So, und dann packe ich das Ding aus, stell's hin und Jemir neben mir, 40 Grad. Und ich denke, Anfang 30, es hat sich angefühlt wie 40 Grad. Es war echt extrem heiß. Und mitten in der Sonne, ich baue das Ding und da musste die Kette hinten irgendwie rüber. Und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich bin jetzt nicht eigentlich ungeschickt in solchen Dingen. Aber ich habe diese Kette nicht auf diese Speichen drauf gekriegt. Und ich habe fast die Krise gekriegt. Ja, ich habe gedacht, gut, dass mein Sohn neben mir steht, sonst würde ich jetzt ausflippen. So, und ich war ganz ruhig. Ja, ich bin ja ein Vorbild. So, und ich habe das Ding versucht, da drüber zu machen. Und ich habe ihn irgendwann angeschaut und gesagt, Jemir, ich krieg's nicht hin. Papa, warte mal. Vater, wir danken dir für das Fahrrad und danke, dass das Papa jetzt hinkriegt, dass es jetzt gleich klappt. Amen. Ich guck ihn an, denkst du, bitte was? So, ich, Pastor, ja? Ich predige darüber und komme in diesem Moment nicht drauf zu beten. Nein, ich bin auf meine Fähigkeiten, auf meine Kraft, die ja wirklich am Ende war, ja? Aber so, und dann, ich dachte, okay Gott, jetzt musst du echt was tun, ja? Jetzt musst du hier handeln. Also wenn jetzt nichts passiert, wie soll ich das meinem Sohn erklären, ja? Und es hat immer noch nicht richtig funktioniert, ich weiß nicht. Gut, das waren dann 1 Minute. Ich sag, Jemir, Papa, warte, Vater, wir danken dir für das Fahrrad und ich bitte dich, dass das Fahrrad jetzt geht. Amen. Zack, ich mach, zack, zack, das Ding war drauf und das hat dann geklappt, ja? So, okay. Jetzt sagen Leute, ja, das Gebet, ja, das, was weiß ich, ja, relativieren das Ganze. Nein. Hier ist ein Kind, was schon so viel verstanden hat. Und ihr Lieben, wir predigen nicht zu Hause ständig unsere Kinder voll. Und was weiß ich, du musst hier und das und beten. Nein, ganz normal. Es ist in ihnen drin. Und was ich sagen wollte, ich bin jetzt 33 Jahre mit Gott unterwegs. Okay, 28, wenn man die Zeit abzählt, wo ich noch nicht so richtig reden konnte. Und ich habe so viele Menschen in meinem Leben erlebt, die weg sind vom Fenster und von Gott. Glaub ja nicht, dass da, wo du heute bist, dass es eine Garantie dafür gibt, und wir einfach so weitermachen können wie bisher. Und wir sind in 10 Jahren immer noch so dabei. Es gibt nur einen Schlüssel. Eine tiefe, leidenschaftliche Hingabe und Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Das garantiert uns, dass wir ankommen. Das garantiert, dass wir stehen bleiben. Und wie oft, wie viele fallen, bleiben nicht stehen. Ich selber. Und der Schlüssel für unsere Standhaftigkeit liegt nicht in uns selbst, sondern liegt in Gottes Stärke. Und das sehen wir in Vers 10. Hier steht, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke und nicht unserer Stärke. Seine Stärke. Und wann hast du das erlebt? Ist das wirklich DNA in deinem Leben? Ist das in dir drin, dass du in seiner Stärke lebst? Oder ist Gott irgendwie eine nette, eine coole, eine nette Sache, die so irgendwie dabei ist? Worin liegt denn seine Stärke? Seine Stärke liegt in dem Sieg am Kreuz über Sünde und Tod und die Mächte der Finsternis. In Kolosser 2, 14 bis 15 heißt es, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen Triumph über sie errungen. Und das ist der Stand, in dem wir stehen. Geistlicher Kampf ist, in dem Sieg zu stehen und nicht anfangen, wild mit irgendwelchen Schwertern irgendwelche ins Unsichtbare hier durch die Gegend zu fuchteln. Es meint, aus dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass das mich und meine Identität prägt und aus dem Bewusstsein, dass alle feurigen Pfeile des Feindes, die gegen mich gerichtet sind, eigentlich an mir nur abprallen. Weil ich Kind Gottes bin. Und deswegen ist der geistliche Kampf meint ein Leben im Geist. Wie der Watchman Nee hat Folgendes gesagt, wenn Christen damit beginnen, wirklich ein Leben im Geist zu führen, dann merken sie bald, wie leer sie selbst sind. Denn sie können aus sich selbst weder anderen Menschen Leben geben, noch den Anläufen des Feindes widerstehen. Darum werden sie sich schon rein instinktiv an Gott halten. Das Gebet wird so unumgänglich notwendig. Wahres Gebet zeigt die Leere des Bittenden und gleichzeitig die Fülle des Gebetenen. Geistliches Beten kommt nicht aus dem Fleisch, nicht aus den eigenen Gedanken oder den Entscheidungen des Gläubigen. Es wächst vielmehr aus dem Willen Gottes, der dem Geist des Gläubigen offenbar wurde. Die Bibel fordert uns und betet alle Zeit im Geist, Epheser 6, Vers 18. Ich möchte uns jetzt ein bisschen die Waffenrüstung anschauen. Da ist am Anfang von dem Gurt der Wahrheit die Rede. Was ist das Gegenteil von Wahrheit? Lüge. Der Satan ist der Vater der Lüge. Johannes 8, Vers 44. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, stell dir mal vor, ich komme zu dir und ich würde dir sagen, hey, weißt du, ganz ehrlich, wollte ich dir schon immer mal sagen, eigentlich hast du es eigentlich nicht so drauf. Sorry, du bist irgendwie schräg. Stell dir das mal vor. Was würde das mit dir in den nächsten Wochen machen? Was würde passieren? Wärst du so cool und sagst, ja, der Pastor, ja, der kam und der hat mich mal nicht ermutigt, sondern mal die Wahrheit gesagt. Nee, was würde passieren? Du würdest wahrscheinlich denken, hey, was ist das denn? Und das Ding würde anfangen in dir einen Tag, den zweiten Tag ein bisschen stärker vielleicht. Und spätestens am dem dritten Tag habe ich einen Anruf bei mir und so, du, was hast du eigentlich gesagt? Ich komme darauf gar nicht klar, wir müssen mal reden. Was war das denn? Du hast mich total verletzt. Ihr Lieben, aber so funktioniert es immer beim Teufel. Er kommt mit einer kleinen Sache. Und das Ding, er kommt mit einer Mücke und es wird zum Elefanten. Mach doch mal einen Versuch und schreib dir mal jeden Tag auf, was so alles in deinen Gedanken kommt. An negativen wie positive. Ich habe eine Zeit lang diesen Versuch jetzt gemacht Und ich bin erschreckt darüber, was alles Mögliche in meinen Gedanken da ist. Und dann vergleich das mal, dann nimm das mal und halt es ans Wort Gottes und prüf mal, was sagt Gott dazu? Wenn wir über den Gürtel der Wahrheit sprechen, dann ist es die Wahrheit, die wir in uns, in unser Herz, in unser Leben reinlassen müssen. Es gibt so Leute, die sagen, wir müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen und dann fangen sie an, ich ziehe jetzt die Waffenrüstung, den Gürtel der Wahrheit und ich ziehe den jetzt an und so weiter. Und dann gehen sie alles durch. Ich will da jetzt nichts gegen sagen, aber man macht das so und dann war's das. Aber ist diese Handlung, ist das Wahrheit anziehen? Wie kommt Wahrheit in uns rein? Ich spreche Dinge aus, ich proklamiere Dinge, das kommt aus mir heraus. Aber ich lasse Wahrheit in mich rein, in meine Augen, in meine Ohren, in mein Herz. Ich lasse Wahrheit in mich rein. Und diese Wahrheit, die ich in mich reinlasse, die macht mich frei. Wenn Kinder in missbräuchlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, was macht sie frei irgendwann? Die Wahrheit, dass sie wunderbare Geschöpfe sind und dass sie nichts falsch gemacht haben. Die Wahrheit macht sie frei. Und nicht, wenn sie sich anfangen, irgendwie geistlich hier irgendwelche Verriegelungen zu machen und sagen, und das war's. Aber viele leben so. Ich muss die Waffenrüstung Gottes anziehen. Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Helm des Heils und so weiter. Jetzt bin ich gewappnet für den Tag. Bumm, kommt der Nächste, sagt irgendwas. Ich lese die Nachrichten und ich bin wieder down. Hier ist von Brustpanzer der Gerechtigkeit die Rede. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist mein Stand vor Jesus, vor Gott. Dass ich nicht mehr gerichtet werde, dass auf mir keine Schuld mehr geladen ist, dass ich erlöst bin, dass ich heilig bin vor Gott. Und interessant ist, dass es hier um Brustpanzer der Gerechtigkeit, hier um diesen Bereich, um mein Herz. Ich bin gerecht vor Gott. Komme, was wolle, egal, was jemand anders sagt. Vor Gott bin ich gut, sogar sehr gut. Ich bin in den ursprünglichen Schöpfungsordnung zurückgetreten, wo Gott bei der Schöpfung gesagt hat, es ist gut. Ich bin wieder richtig vor Gott. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das dritte, Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Wisst ihr, mein Eindruck ist, dass wir ganz oft... Also Wahrheit, okay, gute Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes, da sind wir dabei. Aber die Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums, die vergessen wir ganz oft anzuziehen. Die lassen wir gerne aus. Oh, brauche ich nicht. Heute nicht, da ist der Pastor für zuständig. Der Pastor kann doch so gut reden. Pustekuchen. Wenn du mich sehen würdest auf der Straße manchmal, hey, dann weiß ich, Darena und ich waren neulich mal unterwegs auf der Straße. Nur wir beide. Ihr Lieben. Ich hatte so einen schlechten Tag. Ich war irgendwie nicht in der Lage. Und ich oute mich. Um euch mal zu zeigen, dass es nicht immer einfach ist. Ich habe gesagt, Darena, weißt du, heute gehen wir durch die Straße und wir beten für die Leute. So von der Ferne. Und dann essen wir beide noch ein Eis. Und das haben wir gemacht. Aber an dem Tag war ich nicht in der Lage, jemanden anzusprechen. Sorry, wenn ich euch euer Bild über mich zerstört habe. Aber irgendwo freut es mich auch. Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums. Ziehen wir diese Schuhe an. Besser gesagt, leben wir darin. Schild des Glaubens. Was ist Glaube? Glaube ist das, wo ich meine Hoffnung reinsetze, wo ich mein ganzes Vertrauen setze. Und ich muss dabei nicht hier die ganze Zeit so durch die Gegend laufen. Ich habe es in mir drin. Ich glaube. Helm des Heils. Etwas ist neu geworden. Etwas ist verändert. Jeder, der eine Heilung erlebt hat, weiß, was bedeutet, heil zu sein. Und dann das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. In 2. Timotheus 3, 15 bis 17 lesen wir Folgendes. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die Kraft haben, die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet. Ausgerüstet. Ich möchte an dieser Stelle Andreas Urban nach vorne kurz bitten. Er hat einen Eindruck und du kannst ihn gerne weitergeben.
Ich habe vor längerer Zeit habe ich die Anweisung von Jesus gekriegt, irgendwann im Herbst anzufangen, das Neue Testament von vorne bis hinten durchzulesen am Stück, mit einer ganz bestimmten Fragestellung im Kopf. Also um eine Antwort auf eine Frage zu stellen, die jeder von uns theoretisch beantworten kann, aber ich glaube, die Aufgabe war oder ist, dass ich das selber anhand der Schrift rausfinde, anhand vom Neuen Testament. Und zwar das Neue Testament durchzulesen von vorne bis hinten mit der Fragestellung, wie sieht die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater aus? Ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, wie mache ich das praktisch, wie kann das ablaufen? Und jedes Mal, wenn ich mich da damit beschäftigt habe, das praktisch geplant habe, ich habe noch nicht mit angefangen, im Moment bin ich noch an anderen Dingen dran, habe ich jedes Mal den Eindruck gehabt, ich sollte euch anbieten, das mit mir gemeinsam zu tun. Das heißt, mein Angebot an euch wäre, dass wir, wenn ihr da euch angesprochen fühlt, dass wir gemeinsam das Neue Testament von vorne bis hinten lesen, jeder für sich alleine, also wir würden uns nicht jeden Tag treffen, und dass wir uns dann in regelmäßigen Abständen treffen, um uns auszutauschen, was wir gefunden haben. Praktisch würde das so aussehen, ihr braucht, also das wäre auch so ein bisschen Voraussetzung, dass ihr euch jeden Tag 20 Minuten Zeit nehmt und dann müssten wir in circa 3 Monaten durch sein. Da ich weiß, dass jeder einen vollen Terminkalender hat, würde ich das so dann machen, dass man sich nur einmal im Monat trifft. Voraussetzung ist dann natürlich auch, dass ihr dann auch bereit seid, selber zu arbeiten, weil es wird nicht funktionieren, wenn ich einmal im Monat erzähle, was ich gefunden habe. Dann ist der Sinn von der ganzen Sache verfehlt. Es geht darum, dass ihr selber die Bibel lest und selber Dinge entdeckt, die der Heilige Geist euch zeigt. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann kommt einfach auf mich zu und dann sehen wir, wie wir das Ganze dann praktisch auf die Reihe kriegen.
Vielen Dank. Ja, super. Ich denke, das ist echt von Gott gewirkt und Gott möchte, dass wir uns mehr mit seinem Buch beschäftigen, ihr Lieben. Ich möchte zum Schluss über einen Aspekt noch sprechen, über den Geist, über die Waffenrüstung. Und mir ist aufgefallen, dass man das bisher immer übersah. Ich habe jetzt nichts Neues, das habe ich auch von jemand anderem. Epheser 6, Vers 15 steht, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Interessant ist, dass des Evangeliums des Friedens, Friede im Kontext der geistlichen Kampfführung. Das ist interessant, ne? Hier ist von Frieden die Rede, hier ist nicht vom Kämpfen die Rede. In Markus 16, 15 bis 16 ist der Missionsbefehl und dort steht, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Nun, warum braucht es diese Waffenrüstung? Warum brauchen wir sie? Warum hat Gott oder Paulus erkannt und von Gott gegeben, dass das ganz wichtig ist und ganz elementar ist für unsere Nachfolge? Warum? In Johannes 15, 18 bis 19 steht Folgendes. Und ihr Lieben, das ist jetzt hier nicht, das ist jetzt hier keine seichte, das sind keine seichten Worte, aber es ist das Wort Gottes. Und dort steht, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Sobald wir anfangen, wahre Jüngerschaft zu leben, und wahre Jüngerschaft, ihr Lieben, heißt, Jesus dahin nachzufolgen, wo er hin möchte und nicht wo wir. Jesus nachzufolgen heißt, Menschen für ihn zu erreichen. Und sobald wir anfangen, in diesen Wegen zu gehen, was kommt? Der Hass dieser Welt. Frustration, Enttäuschung, Ablehnung. Und daher sagt Paulus im Epheser 6, 18 bis 20, wendet euch daher vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Denn es ist nämlich von allen der Auftrag. Betet auch für mich, sagt Paulus. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Er sagt nicht, betet für mich, wenn ich mit Christen spreche und die mich nicht mögen. Er sagt, betet für mich, denn ich befinde mich im geistlichen Kampf. Betet für mich. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig. Und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diesen Botschaft frei und offen weitergeben. Ihr Lieben, die Waffenrüstung Gottes ist im Kontext von Mission zu verstehen. Nicht in dem Sinne, ich lebe so mein Leben, irgendwie, Gott ist irgendwo dabei und plötzlich habe ich eine kleine Schwierigkeit. Und jetzt muss ich die Waffenrüstung anziehen, damit ich hier irgendwie dagegen halten kann und mein Leben irgendwie weitermachen kann. Aber Gott, du bist weiter irgendwie nebenbei. Die Waffenrüstung Gottes ist da für diejenigen, die in der Nachfolge Jesus stehen und ihn bezeugen möchten. Und natürlich, wenn du gerade nicht im Evangelisationsdienst bist oder wenn du gerade nicht irgendwo unterwegs bist, natürlich ist es, dass Gott möchte und wird uns schützen und Gott möchte uns stärken und wir brauchen Wahrheit auch für unsere Familien und was weiß ich. Ist ja nicht so, dass wir überall evangelisieren. Mensch, heute ist dramatisch mit dem Donnerkulisse. Ihr Lieben, ich möchte uns einfach einladen, Gott bedingungslos nachzufolgen. Du bist ein wertvolles Kind, du bist geliebt und du bist in gerechten Stand versetzt. Fülle dich mit Wahrheit. Fülle dich mit Wahrheit. Lass uns aufstehen. Kannst vielleicht noch einfach im Hintergrund spielen. Ich will zum Schluss noch beten. Und nach dem Gebet wollen wir auch die Kollekte noch einsammeln. Und dann möchte ich euch segnen und segnen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du uns zurüsten möchtest und dass du uns schützen möchtest, Herr. Und ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du uns Glaube gegeben hast, dass du uns heil gemacht hast, dass du uns gerecht machst, dass du uns die Wahrheit gegeben hast, dass wir in der Lage sind, das Evangelium zu verkündigen, Herr. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen. Jeder steht jetzt vor dir als dein Kind und du liebst jeden bedingungslos. Und du sehnst dich nach jedem. Und ich bitte dich, Jesus, in deinem Namen, wenn wir auseinandergehen, dass wir in dem Bewusstsein in diese Welt gehen, dass wir in dir Schutz haben und dass wir stehen bleiben, dass wir stehen können, dass wir einen sicheren Stand haben, weil wir auf einem festen Fundament stehen, auf dir, Herr. Und ich bitte dich für diejenigen, die in letzter Zeit gewankt sind, die auch vielleicht hingefallen sind. Ich bitte dich auch für diejenigen, die seit Monaten immer sich mehr entfernen von dir. Wir wollen nicht mit dem Finger auf sie zeigen. Herr, wir bitten dich, begegne diesen Menschen neu, dass sie dich nicht verlieren. Dass sie dich nicht verlieren und dass wir dich nicht verlieren. Herr, wir brauchen dich. Bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, für die kommende Woche. Und danke, Herr, dass du durch uns wirken möchtest, dass du durch uns reden möchtest. Schenk uns eine Offenbarung, wer du bist. Du bist ein wunderbarer Vater, du bist heilig, du bist herrlich. Und dass wir mit dir reden können, dass wir mit dir Beziehung haben dürfen. Das bete ich, Herr, um Durchbrüche. Und danke dir auch für das Opfer, was wir einsammeln. Bitte dich, segne jeden Geber. Und dass wir dein Reich in unserer Region und auf dieser ganzen Erde bauen können, Herr. In deinem Namen, Jesus. Seid gesegnet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche.